ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Yay! Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute eine kleine Kaffeeklatschrunde für euch. Wir haben ja die letzten zwei Folgen wieder relativ, schwierige oder zumindest teilweise schwierige Themen besprochen. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute mal was Entspanntes, nähern uns und den jüngeren und herzallerliebst naiven Versionen unserer selbst.
Ja, als wir noch dachten, wir wüssten alles.
Genau, als wir noch dachten, wir wissen alles, als der Dunning-Kruger-Effekt uns noch in seinen Klauen hielt.
Naja, fester, wogender. Nicht, dass er uns nicht mehr hält, ich glaube das.
Ja, aber ne, wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen. Ja. Wir wissen jetzt so viel über das Problem, dass es uns zu komplex vorkommt. Anyway, wir wollten mal darüber sprechen, was wir früher so für
irrige Annahmen,
für Fehleinschätzungen dem Schreiben gegenüber hatten. So Dinge, von denen wir ganz, ganz fest überzeugt waren, dass sie so laufen müssen und von denen wir heute denken, oh Mann,
aha.
Sweet Summer Child, was ist da falsch gelaufen?
Ach.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr lustig. Also zumindestens ich habe ja meistens sehr viel Spaß daran, über mich selber zu lachen. Von daher.
Ja, das sowieso.
Ich find, wenn ich es nicht mache, tut's, wer soll es sonst tun? Ne? Also.
Oh, ja. Sag mal, machen wir abwechselnd? Eins du, eins ich?
Würde ich sagen. Okay. Ja, würde ich sagen, das kommt ganz gut. Aber steig du doch mal ein, weil wir eben schon darüber gesprochen haben, dass das ja ein Thema ist, das wir schon öfters behandelt haben. Dann können wir das ja jetzt gleich mal so als Einstieg und Plug-in für alle unsere anderen Folgen benutzen.
Okay.
Deine erste Fehleinschätzung. Über das Leben, das Universum und den ganzen Rest.
Ja,
geht's los.
Absolut. Ja, ich meine, wir haben schon auch in anderen, wir haben eine komplette Folge auch diesem Thema gewidmet, aber ich werde auch irgendwie nicht müde, darüber zu reden, weil es ist einfach, es war eine furchtbare, furchtbare Fehleinschätzung der Realität und wie das Schreiben funktioniert. Nämlich, dass Inspiration kann man nicht erzwingen. Und in diesem Satz ist schon irgendwie diese so viel Fehleinschätzung, weil irgendwie Inspiration, okay, was ist Inspiration? Und kann man nicht erzwingen? Das ist so, dass entweder sie kommt von alleine oder es ist Zwang. Und man hat irgendwie seine Muse im Keller angekettet und geht irgendwie abends runter, um sie auszubluten oder sowas. Weißt du, so hört sich das an. Und ne? Und ja, ich habe dann halt so ein Buch gelesen, wo so drin stand, so, ja, nee, das ist Bullshit. Muse kommt, wenn man Muse ruft. Und seitdem werfe ich meiner Muse halt immer Küsschen zu. Und es ist der Hammer, wie viel schneller ich seitdem irgendwie vorankomme. Und wie viel, es ist auch das irgendwie so Probleme, wenn so ein Problem ankommt, weil mein Schreiben ist immer so, okay, das läuft ein bisschen und dann kommt ein Problem. Und früher war das so, dass halt, okay, dann kam das Problem und dann saß ich da und habe mir die Haare geraubt und mich gegrämt und es war alles ganz schlimm, bis dann irgendwann mir eine Lösung zugeflogen ist. Und entsprechend waren Probleme halt irgendwie sowas, vor dem ich halt Angst hatte und das mich runtergezogen hat. Und das war nicht schön. Und jetzt ist so ein Problem halt was, wo ich mir sage, ja, okay, dann setze ich mich mal hin und nehme mir einen Zettel und einen Stift und schreibe auf, was ist das Problem? Warum gefällt mir diese Szene nicht? Was nervt mich? Was fehlt? Warum passt das nicht? Und stelle irgendwie so diese Fragen so in den Raum, so als Aufforderung an meine Muse vorbeizukommen und mit Worten zu spielen. Und
das stimmt. Das kann ich definitiv auch bestätigen. Also so diese, was so ein bisschen da dran hängt. Ich meine, was natürlich auch klar ist, dass man sowas erst mit zunehmender Erfahrung vielleicht lernt, aber halt wirklich so dieses dieses Mantra, das wir ja in diesem Podcast auch immer wieder von uns geben, ne? Dieses jedes Problem ist lösbar und ist normal, dass Probleme auftauchen.
Ja.
Und wenn man das lösen will, dann wird man eine Lösung finden. Und wenn man das nicht will, dann ist das auch okay, aber ne, so. Das ist tatsächlich was, das hat sich bei mir auch erst so ein bisschen mit der Erfahrung eingestellt, weil früher war es halt tatsächlich sehr oft so, wenn ich halt irgendwie keinen Bock hatte. Also zum einen habe ich den Sinnverbund nicht gemacht zwischen ich habe keinen Bock und da ist ein Problem.
Ja, ja, das ne? auch.
Mhm. Sondern ich habe halt irgendwie einfach nur gedacht, ich habe keinen Bock.
Mhm.
Oder mir fällt nichts ein.
Ja.
Oder ne, aber das musste ich halt erstmal für mich irgendwie so, diese Erkenntnis musste sich halt erstmal einstellen, so ein ja, aber dass ich keinen Bock habe, liegt daran, dass ich nicht vorankomme. Und dass ich nicht vorankomme, liegt daran, dass irgendwas nicht stimmt. Und jetzt muss ich rausfinden, was es ist. Und das ist tatsächlich was, das ich proaktiv machen kann und wo ich nicht einfach nur an die Wand starren muss, bis es irgendwie sich von selber löst.
Mhm.
Das ist tatsächlich so, dass das ein bisschen Erfahrung braucht oder halt auch so ein bisschen Input von außen. Also ist jetzt so ein leichter Tangent, aber wir haben ja eine Kaffeeklatsch-Folge angekündigt.
So ist das.
Von daher nehme ich mir jetzt die Freiheit, einfach mal diesen Tangent zu machen. Wir haben uns letztens über wir haben uns ja in der letzten Folge darüber unterhalten, dass Bücher und Medien und sowas ja auch so ein bisschen als Dienstleistung betrachtet werden von den Leuten, die sie konsumieren und dass es auch schwierig sein kann. Und in diesem Kontext diskutierten wir halt letztlich über Game of Thrones und George R. R. Martin, der ja von den Fans seiner Reihe, die halt sehr viele sind, ja immer mal wieder so ein bisschen vorgeworfen bekommt, dass er halt irgendwie seine verfickten Bücher nicht fertig geschrieben kriegt und dass das ja irgendwie alles, dass das ja so kacke ist seinen Fans gegenüber und bla bla bla. Wo ich halt immer denke, es fällt mir halt schwer, also den Leuten, die halt wirklich beleidigend werden und das halt so als ihr Entitlement verstehen, dass man ihnen gefälligst jedes Jahr ein Buch zu liefern hat, das ist natürlich kacke. Da müssen wir nicht drüber reden. Es gibt halt Arschlöcher auf der Welt. Das ist halt so. Ich tue mich aber schwer damit, wenn Leute halt tatsächlich sagen, so, dieser Mensch ist halt von den 1% der Leute, die überhaupt von ihrem Schreiben leben können, nochmal unter den 1%, die tatsächlich so berühmt werden, dass sie nie wieder arbeiten müssen, quasi. Wieso schafft er es nicht aus diesem Privileg, das er hat, also sowohl halt seine Reichweite, weil mit großer Plattform kommt große Verantwortung, und seinem materiellen Gewinn, den er ja daraus gezogen hat, dass halt so viele Leute seine Bücher mögen, wieso schafft er es nicht, aus all diesen Privilegien, die er hat, irgendwie sich Hilfe zu suchen? Weil man weiß ja nicht, woran es liegt. Man weiß ja nicht, ob er einfach nur keinen Bock mehr auf die Story hat oder ob er tatsächlich genuin einfach nicht mehr weiß, wie er das zu Ende bringen soll. Aber so aus meinem Mindset, und das ist natürlich auch was, das ich mit der Erfahrung eingestellt habe, so man kriegt das immer irgendwie zu Ende. Man löst halt ein Problem nach dem anderen und irgendwann kämmt sich dieser Fussel aus, den man da produziert hat. Fällt es mir halt schwer, halt Leuten, die halt auf dieser Schiene argumentieren, so nach dem Motto, ne, jemand mit so viel Geld und so viel Reichweite und so viel Einfluss müsste eigentlich in der Lage sein, entweder sich halt irgendwelche Leute zu holen, die ihm halt helfen, sei es jetzt ein Life-Coach oder ein Kritikpartner oder was auch immer ihm fehlt.
Oder jemand, der ihm eine Worldbuilding-Bible zusammensetzt. Ich meine, es gibt bestimmt Fans, die das per se schon gemacht haben. Der Game of Thrones Wiki, dass er das nicht mal selber machen muss, sondern wenn er irgendwie nicht mehr weiß, wer war nochmal wie, mit wem verwandt, kann das danach gucken. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht irgendwie das Gefühl hatte, ich habe ein Monster erschaffen. Und diesen Geist, den ich da rief, den werde ich nicht mehr los.
Selbst dann könnte man sich, Ja, aber selbst dann könnte man sich ja noch denken, ich schreibe jetzt halt einfach einen Wettbewerb aus und wessen Fanfiction mir am besten gefällt, der darf halt die Dinger zu Ende schreiben. So, weil ich will damit einfach nichts mehr zu tun haben. Aha. Und ich meine, Robert Pattinson macht das halt irgendwie sehr erfolgreich. Der lässt andere Leute irgendwelche Thriller schreiben und liest die dann Korrektur. Und die erscheinen dann und der Autor hat seinen Namen in Schriftgröße 10 auf dem Cover und Robert Pattinson hat seinen Autorennamen in Schriftgröße 50 auf dem Cover. Oh. Aber es ist ja egal, die Dinger verkaufen sich wie geschnitten Brot. Da hat ja dann im Zweifelsfall der Originalautor auch was von.
Das stimmt.
Na, also es ist halt so ein bisschen, ja, also, aber das brachte mich halt so diese ganze Diskussion, so von wegen, wenn man wirklich keinen Bock mehr auf das Ding hat, könnte man sich jemand anderen suchen. Ich meine, Robert Jordan hat es auch gemacht und der hatte das Problem, dass er gestorben ist und nicht einfach nur das Problem, dass er halt irgendwie eine Krise hatte. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen, aber ne, ist ja so. Oder man könnte sich halt Hilfe suchen, aber wie gesagt, das kam halt in dieser Diskussion, die ich halt führte mit ganz vielen Leuten, die halt nicht selber schreiben, stieß ich halt auf diese Reaktion so, ja, aber vielleicht kann man das ja nicht mehr retten, was er da produziert hat. Und das war halt tatsächlich so der Punkt, wo sich bei mir halt so die Erkenntnis festgesetzt hat, dass ich das inzwischen einfach nicht mehr glaube, dass man irgendwas produzieren kann, was nicht zu retten ist. In irgendeiner Form.
Naja.
Ich meine, da haben wir ja schon sehr oft drüber gesprochen. Mhm. Vielleicht braucht es eine radikale Problemlösung. Vielleicht braucht es auch eine Problemlösung, die sehr, 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 sehr viel Arbeit erfordert. Aber ich glaube einfach nicht dran, dass man in eine Situation kommen kann, wo man keine Lösung finden kann.
Ja, vor allem ist es ja auch, dass er irgendwie ausschreiben könnte irgendwie, ja hier, ich suche 10 Fans, mit denen zusammen ich irgendwie an diesem Problem arbeiten kann. Weil die Leute wissen im Zweifelsfall mehr über diese Bücher als er und haben die besser auswendig sogar, ja, als er. Und er könnte es sich sogar auch noch leisten, diese Leute anständig dafür zu bezahlen, dass sie sich mit ihm irgendwie in einem Skype-Call treffen und mit ihm über das Problem reden. Und also dahingehend vor dem Hintergrund, dass George R. R. Martin wirklich sehr bekannt ist und wirklich sehr wohlhabend ist, verstehe ich auch nicht, wieso er nicht bereit ist. Ich meine, ne, er kann ja immer noch sagen, nö, ich will halt nicht. Will ich halt nicht. Das ist, bleibt ihm unbenommen. Aber abgesehen von ich will halt einfach nicht, wüsste ich jetzt auch keinen Grund, warum.
Ja, aber das fand ich halt so als Selbsterkenntnis, also ohne jetzt irgendwie ne, diesen ganzen Podcast über George R. R. Martin zu reden, aber ne, so aus dieser Diskussion ergab sich halt für mich so die Selbsterkenntnis, dass ich tatsächlich inzwischen von dem festen Glauben durchdrungen bin, dass jedes Problem einer Geschichte einfach lösbar ist, wenn man bereit ist, daran zu arbeiten, so lange, wie es halt dauert.
Ja.
Und das kann halt sehr lange sein. Und die Problemlösung, die man findet, kann sehr radikal sein und sehr arbeitsaufwendig. Aber dass man keine findet, Da glaube ich einfach nicht mehr dran. Und ich glaube, das hat halt tatsächlich auch was mit dieser Erkenntnis zu tun, das einfach irgendwie an die Wand zu starren, bis die Muse zurückkommt, halt einfach nicht praktikabel ist.
Ja.
Über einen, also zumindest für mich, ne, ich will jetzt niemand anderem vorschreiben, was er zu tun hat, aber für mich auch einfach nicht befriedigend ist, weil das mir so die Kontrolle wegnimmt. Über das, was ich da tue. Und dass das halt irgendwie so die Kontrolle über mein kreatives Schaffen halt irgendwie einer mysteriösen, diffusen Geistergestalt halt irgendwie überträgt, die sich meiner Kontrolle entzieht. Und ich persönlich finde das halt nicht besonders nett, dieses Gefühl.
Ich meine, meine Muse ist schon auch eine mysteriöse Geistergestalt, die sich meiner Kontrolle entzieht. Aber meine Muse hat mich total lieb und die schreibt super gerne. Und wenn ich irgendwie sie rufe, dann kommt sie und wir haben total viel Spaß zusammen. Das ist,
Siehst du mal.
Ja, und ich möchte noch ergänzen, da ich ja, ich hab's in mehreren Episoden schon irgendwie mal angekündigt, dass ich da überlege, diese radikale Änderung im Prinzip der Schönheit vorzunehmen im ersten Akt. Und bin jetzt in dem Zustand, dass ich das gerade fertig gemacht habe, diese radikale Änderung, und habe 40 Seiten Text, yes, 40 Seiten Text einfach mal so rausgeschnitten. Und ich glaube, es sind zwei Seiten, die ersten zwei Seiten oder sowas davon sind noch in Aspekten erhalten. Und natürlich das, was irgendwie erzählt werden muss, damit gewisse Informationen halt für die Leser vorhanden sind und so das Feeling von den Charakteren und so, das ist natürlich noch drin, aber ich habe 40 Seiten durch 15 Seiten ersetzt. Und diese 40 Seiten, die ich rausgeschmissen habe, haben auch eine ziemliche Entwicklungsgeschichte durchgemacht. Das war irgendwie mal nur so ein Absatz, dann waren es mal drei Seiten, dann waren es 28 Seiten, dann waren es 40, und ich habe diesen Teil halt auch entwickelt, und das ist quasi so eine Geschichte in der Geschichte ein Stück weit, weil sie hängt natürlich mit dem Rest zusammen, aber steht doch so ein bisschen auch separat und außerhalb als in sich geschlossenes Ding. Und ich habe da so viel Zeit und Energie reingesteckt, das zu entwickeln, aber man muss halt einfach auch bereit sein zu sehen, dass die Zeit und Energie, die ich da reingesteckt habe, um das zu entwickeln, ich habe dabei Erkenntnisse gehabt, die wichtig waren für den Rest der Geschichte und die ich gebraucht habe, um diese Geschichte so schreiben zu können, wie sie sind. Und diese Sachen gehen nicht verloren, nur weil ich diese 40 Seiten jetzt rausgeschnitten habe und sie auch wahrscheinlich niemand mehr lesen wird. So, das ist halt, ne, es gibt ja auch keine verschwendete
Kannst du ja eine Kurzgeschichte draus machen.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Muss ja nicht.
Na, nee, ich weiß nicht. Es passt jetzt irgendwie auch nicht mehr zu der Geschichte und zu den Charakteren, weil ich Sachen geändert habe. Und ein bisschen fühle ich schon auch so die post-krasse Änderungsernüchterung, die so kommt, weil sich jetzt irgendwie schon so ein paar gewisse Sachen ändern, an die ich mich sehr gewöhnt habe, und muss jetzt irgendwie meine Geschichte nochmal mit neuen Augen sehen und die Sachen irgendwie so ein bisschen neu konzeptualisieren und sowas. Und ja, wieder irgendwie so ein nochmal zurücktreten und einen tatsächlichen sachlichen Blick darauf werfen, was da eigentlich jetzt gerade auf der Seite steht und was da jetzt eigentlich für Charaktere auf der Seite sind, weil die zum Teil ziemlich anders sind als das, was vor der Überarbeitung da stand. So, ja, aber ne, es ist, jedes Problem ist lösbar, aber es gibt auch keine verschwendete Arbeit. So, ja. das sind ja unsere ganzen wichtigsten Erkenntnisse ever, die so irgendwie hier zusammenfließen. Genau, ja, ja. Aber
haben wir doch schon einen hervorragenden Einstieg in die Folge gefunden, indem wir nochmal alle unsere most popular Hits irgendwie vorgetragen haben.
Genau. Jetzt bist du dran.
Ja, jetzt bin ich dran. Auch eine Geschichte, die habe ich schon mehrfach erzählt, und das macht nichts. Und ich erzähle sie trotzdem immer wieder gern, weil ich es halt, wie gesagt, sehr, sehr herzallerliebst naiv und niedlich finde und mein jüngeres Ich eigentlich gerne irgendwie in den Arm nehmen will dafür, dass es sich so viel Arbeit gemacht hat umsonst. Also, ja, wir haben gerade gesagt, es ist keine Arbeit umsonst, aber so einfach, um zu sagen, es ist in Ordnung. Das Outline muss alles enthalten. Alles, alles, alles. Und erst dann darf man anfangen, das irgendwie auf die Seite zu bringen. Und das ist halt quasi auch so ein bisschen das Ding. Ne, mein jüngeres Ich war so von einer großen Ehrfurcht durchdrungen vor dem Akt des Schreibens an sich. Und ja, das hatte sehr viel mit Angst zu tun und mit Unzulänglichkeitsgefühlen und so. Und deswegen, deswegen so dieser Impuls, nochmal zurückzugehen, das arme Kind in den Arm zu nehmen, zu sagen, es ist alles in Ordnung. Es ist wirklich alles in Ordnung. Und wenn es erstmal scheiße ist, dann ist das auch egal.
Ja.
Ja, das das ist halt ja eine Erkenntnis, die sich halt erst langsam durchsetzen musste, dass halt so diese Leute, die halt diese Geschichten produzieren, die ich persönlich so geliebt habe in meiner Jugend und die mich so dazu gebracht haben, sowas auch machen zu wollen, so ein bisschen von ihrem Podest auch so runterzuholen und sich halt bewusst zu machen, so dass das sind auch nur ganz normale Leute. Und der erste Rohentwurf dieser Geschichte sah mit Sicherheit auch nicht so aus wie das, was du jetzt da zwischen den Buchdeckeln gepappt hast und was du kennst und was du liebst. Das sah am Anfang mit Sicherheit auch nicht so aus. Mhm. Weil bei mir sich halt so dieser mystische Glaube daran festgesetzt hatte, dass wenn man nur genug plant, dann wird das von Anfang an perfekt sein.
Und ja, vor allem der erste.
Es tut so ein bisschen weh und es ist ein bisschen peinlich und man lacht so ein bisschen darüber, aber ja. Es ist halt auch irgendwo niedlich.
Ja, man braucht das auch. Man braucht diesen ganz festen Glauben daran, dass man die eine Person sein kann, die so einen richtig guten Erstling schreibt, der auch irgendwie 5 Jahre später, wenn man nochmal draufkommt, sich immer noch denkt so, boah. Weil sonst würde man, glaube ich, aufgeben. Das war ja auch was irgendwie Anfängermythen oder sowas, haben wir ja auch darüber gesprochen. Und das ist irgendwie so ein bisschen man als Erstlingsschreiber so ein bisschen in einer komischen Position ist, weil du als Mensch, der irgendwie schon viel geschrieben hast, du kannst ja auch nicht hingehen und jemanden sagen so, ja, was du da schreibst, ne? Das wird erstmal Schrott sein. Und auch wenn du es überarbeitest und nochmal überarbeitest und nochmal überarbeitest und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, es wird immer noch nicht besonders gut sein. Tut mir leid, ist halt so. Und das nächste Buch wird wahrscheinlich auch nur so lala. Und dann dauert es noch was und noch was und noch was. Und dann wirst es langsam, wenn du dann auch noch ein bisschen älter geworden bist und so. Dann wird es vielleicht mal gut. Und so, aber ja, wie willst du mit diesem Wissen im Hinterkopf irgendwie anfangen zu schreiben? Das heißt, man braucht schon diesen Idealismus und die Überzeugung, dass man gut schreiben könnte, kann jetzt schon.
Ja, ich meine, es ist ja auch so, es kommen ja auch wieder viele Sachen zusammen, die wir schon gesagt haben. Oh. Zum einen ist die Arbeit nicht verschwendet. Ja. Zum anderen ist halt so dieser Erkenntnisprozess, dass man selber sich die Erlaubnis erteilt, was zu produzieren, was nicht toll ist und was also schon gar nicht perfekt ist. Das ist halt auch irgendwas, das muss man erstmal lernen. Also zumindest bei mir war das so. Ich musste das erstmal lernen, dass ich tatsächlich die Erlaubnis habe, irgendwie einfach mal was zu machen. Einfach mal zu testen, auszuprobieren und dann festzustellen, ach nee, das war's nicht. Ich habe jetzt festgestellt, das war's nicht. Ich kann auch tatsächlich sagen, warum es das nicht war. Und jetzt versuche ich das nochmal neu und dann wird's vielleicht besser.
Ein Punkt. Nee, erzähl erst mal fertig.
Es ist halt so ein bisschen auf der einen Seite natürlich so ein bisschen der jugendliche Idealismus, der da allerdings sehr im Widerspruch steht mit, wie gesagt, so diesen sehr starken Unzulänglichkeitsgefühlen, weil man halt so, also zumindest bei mir war das so, noch sehr, sehr viele falsche Vorstellungen davon hat, wie der kreative Prozess bei anderen ist. Mhm. Und man so schnell dabei ist halt irgendwie, weil das ist halt nicht erst seit Social Media so, dass Leute halt lieber irgendwie nur über ihre Erfolge reden und nicht so sehr über alles andere. Mhm. Und dadurch halt bei dir das Bild entsteht, diese Leute machen das von Anfang an total perfekt und die sind halt so gut und die produzieren halt Geschichten, die dir so viel bedeuten und das kannst du gar nicht leisten und oh mein Gott, und das heißt, du kannst das nicht und bla. Na, halt so einfach so dieser Erkenntnisprozess, der natürlich auch mit Erfahrung kommt. So, erstens, die anderen Leute kochen auch nur mit Wasser. Mhm. Ne, die stehen auch morgens auf und müssen ein Wort nach dem anderen schreiben und ja, vielleicht gibt es Leute, die talentierter sind als du. So what? Auch ja. Das ist nicht schlimm. Und dann aber auch irgendwie so zu sehen, so, es ist tatsächlich jedes Problem lösbar. Du kannst einfach erstmal relax, mach erstmal. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann finden wir eine Lösung und dann machen wir es nochmal oder wir machen es anders oder irgendwas. Es wird sich irgendwas finden.
Ja, und was ich noch ergänzen wollte, so quasi als Gegenentwurf zu dem so, ja, sorry, aber dein erstes Buch wird immer scheiße und das zweite ist wahrscheinlich auch nicht super toll. Es finden ja trotzdem Leute toll. Ich meine, als ich für dich den Rosenfriedhof Korrektur gelesen hast und du für mich das Kunstwerk Korrektur gelesen hast, wir waren da ja nicht irgendwie total irgendwie besoffen die ganze Zeit und hatten einen beschissenen Geschmack und hatten überhaupt gar keinen Plan, was wir da tun, sondern ich hatte das nachher gelesen und hatte das Gefühl, doch, das ist ein gutes Buch, das ist, ja, ist super, passt. Und du hast das Kunstwerk gelesen und dachtest, ja, das ist ein gutes Buch, super, passt. Ja. Und auch viele andere Leute, ich habe heute erst, ach, das hat mich so glücklich gemacht, eine E-Mail gekriegt von jemandem, der gerne das Kunstwerk nochmal lesen wollte und sich dann sehr gefreut habe, als ich gesagt habe, so, warte mal. Gib mir noch ein paar Monate Zeit, dann kriegst du die überarbeitete und irgendwie 600 Seiten längere Version. Und weißt du, und es geht ja niemand hin und sagt irgendwie so, ey, hier, und schreibt eine E-Mail, findet meine Homepage, schreibt mir eine E-Mail und fragt, ob sie mein Buch noch mal haben kann, weil sie es im Buchladen nicht mehr gefunden hat. Das heißt, es vorher noch im Buchladen gesucht hat. Ja, sowas tut ja niemand mit einem Buch, das irgendwie einfach nur schlecht ist. Sondern das tut jemand mit einem Buch, das vielleicht irgendwie nach, keine Ahnung, internationalen, objektiven Standards, die es nicht gibt, total scheiße ist, sondern dem Buch, das ihr einfach gefallen hat und das ihr Spaß gemacht hat und das sie angenehme Erinnerungen hat und das sie gerne nochmal lesen möchte. Und das war der Hohlentwurf von meinem Erstling. Und an der Stelle kann man sich, wäre es einfach scheiße, sich selbst gegenüber und super unfair sich selbst gegenüber und anderen Erstlingsautoren gegenüber und den Leuten gegenüber, die diese Bücher lesen, das irgendwie abzutun und zu sagen, das ist alles Schrott, weil es ist nicht so gut, wie es sein könnte. Nein, es ist, wenn man das irgendwie 5 Jahre später nochmal liest, ist es immer so, dass man mehr weiß und Fehler sieht, die man vorher nicht gesehen hat und so. Aber ja, das heißt nicht, dass das Buch schlecht ist. Punkt. Sondern es ist halt einfach nicht so gut, wie es sein könnte. Aber es gefällt. Es gibt Leute, denen es gefällt. Und das ist wunderbar. Und das ist in Ordnung. Und ja, das ist, glaube ich, auch sowieso. Ich meine, als Schriftsteller ist man vielleicht immer so ein bisschen in so einem komischen Limbo. Zwischen ich tue mein Bestes und mein Bestes ist niemals gut genug, aber mein Bestes ist wohl gut genug. Und überhaupt, es gibt nichts, es gibt eigentlich keine schlechten Bücher. Jeder findet irgendwie ein Buch gut und jeder findet irgendwie ein Buch schlecht und es ist gleichzeitig das Beste und das Schlechteste, was je geschrieben wurde. Und irgendwie, jetzt gerade bin ich super begeistert, aber in 5 Jahren zweifle ich daran, dass ich irgendwie, ob ich vielleicht irgendwie das geschrieben hatte, während ich einen Schlaganfall hatte oder was weiß ich was. Und das, damit muss man, glaube ich, auch einfach so ein bisschen klarkommen, dass man hat halt eine Perspektive auf ein Buch und die ändert sich.
Ja. Und es ist halt einfach auch so, niemand erwartet Perfektion außer man selbst.
Ja.
Ja. Das ist halt leider auch eine traurige Wahrheit des kreativen Arbeitens und war halt, wie gesagt, auch so ein bisschen für mich der treibende Motivator, warum ich halt dieses ultra penible Outline zu brauchen glaubte, weil ich halt von mir Perfektion erwartet habe und es halt wirklich eine ganze Weile gebraucht hat, um halt festzustellen, aber niemand anderes erwartet das.
Ja, ich habe dieses...
Du erwartest das auch von niemandem. Okay. Also, ne, wenn ich halt ein Buch lese, und da haben wir uns eben in der Vorbesprechung halt kurz drüber unterhalten, wenn ich halt ein Buch lese und ich stelle halt fest, so, da ist aber ein Satz, der ist nicht besonders nett formuliert. Das ist jetzt schon das dritte Mal irgendwie dasselbe Wort innerhalb von 3 Sätzen. Dann ist das ja nicht so was, wo ich mir denke, Schund, sondern dann denke ich mir so, ja. Oh, der Satz hätte was besser sein können. Aber das wird wahrscheinlich sich nicht mal in meiner Rezension niederschlagen, weil es darum geht, ob mich die Geschichte begeistert und nicht, ob jeder einzelne Satz brillant ist.
Ja.
Aber wenn ich in meiner eigenen Zeilenkorrektur einen Satz finde oder einen Abschnitt finde, in dem halt irgendwie in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen dreimal dasselbe Wort vorkommt, dann möchte ich vor Scham im Boden versinken, dass ich das nicht bemerkt habe. Und dann denke ich, dann muss man sich immer so ein bisschen zurücknehmen und denken, relax.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich keiner Sau länger als eine Bruchteil von einer Sekunde aufgefallen. Du hast es jetzt gemerkt, du hast es jetzt anders gemacht, alles ist schön. Weitermachen.
Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich überarbeite ja meistens, indem ich mir meinen Text vorlesen lasse und dann so Notizen mache, irgendwie so Teilsätze und dann hier irgendwie Komma oder dieses Wort ersetzen durch.
Mhm.
Und jetzt gerade habe ich mir Akt 1 und 2 ausgedruckt und lese das halt auf Papier und mache mir Anmerkungen. Und es ist immer wieder passiert, ist, dass ich irgendwie so, es sind halt Kleinigkeiten, dass irgendwie so, nee, hier mach einen Punkt statt ein Komma und da ersetzt dieses Wort und ändere hier die Reihenfolge oder da die Reihenfolge so ein bisschen. Und ich das dann am Computerbildschirm sehe und mir so denke so, nö, wieso, das passt doch. Und auf die Seite gucke und auf dem Papier wirkt es irgendwie ein bisschen anders, aber jetzt, wo da irgendwie rot dazwischen gekringelt ist, kann ich es auch nicht mehr wirklich sagen. Also lass ich es halt einfach. Lass ich es halt so, wie es ist.
Ja, ich glaube, man könnte sonst auch, man würde sonst, glaube ich, auch nie mit irgendwas fertig werden, weil du kannst wahrscheinlich bis an dein Lebensende kannst du irgendwie dich hinterfragen, ob dieses eine Wort auf Seite 300 nicht irgendwie dieses andere Wort sein sollte.
Ja, es ist auch wirklich vom.
Es interessiert keine Sau außer dich.
Ja, und es. Ich meine, ne, und es ist okay. Gut, es gibt Sachen, da ist irgendwie okay, wenn du jetzt dieses Wort verwendest, das diese andere Konnotation hat, dann funktioniert irgendwie die Atmosphäre nicht so richtig. Also es gibt schon gute Argumente dafür, auch auf einzelne Worte zu achten. Aber an der Stelle, wo es irgendwie, das Wort klingt irgendwie so ein bisschen komisch oder das ist jetzt, soll ich da jetzt irgendwie das mit einem Komma machen oder einen Punkt oder ein Semikolon? Ja, also. Das sind einfach so momentane Befindlichkeiten, glaube ich, die auch einfach. Und zum Teil ändert man hin und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück, weil manche Formulierungen sind halt einfach nicht so geil und es gibt halt, find's halt irgendwie keinen anderen Weg, das besser auszudrücken und dann ist das halt suboptimal. Aber das reicht, das ist gut genug.
Ah. Ja. Ja, wie gesagt, ne, man kann bis an sein Lebensende kann man irgendwie jedes einzelne Wort hinterfragen, aber ab irgendeinem Punkt ist es einfach mental nicht mehr sinnvoll.
Genau. Wo wir gerade bei einzelnen
Aber Worten. Wo wir doch jetzt gerade schon bei Stil und Überarbeitung sind, mach doch mal deinen nächsten
Genau.
Punkt. Das passt gerade so schön.
Ja, mein nächster Punkt ist, dass ich der Meinung war, dass blumiger Stil automatisch auch immer wortreich ist. Also nur wortreicher Stil ist blumig, andersrum gesagt. Und ich habe dir ja schon vor langer Zeit mal den blumigen Stil vorgeworfen, wie Rosamunde Pilcher, was du mir immer noch so ein bisschen übel nimmst. Das hatte ich schon so ein bisschen getroffen.
Oh.
Es tut mir auch im Nachhinein
Ich werde einfach bis ans Ende meiner Tage darauf herumreiten. Das hast du dir jetzt selber eingebrockt.
Nein, es tut mir im Nachhinein auch ein bisschen leid. Das war irgendwie härter ausgedrückt und so. Naja, aber ich war halt der festen Überzeugung und das habe ich auch, oh Gott, ich habe das Kunstwerk ja war Teil meiner Abiturleistung, außerschulische Leistung und da musste ich dann auch irgendwie so einen Aufsatz dazu schreiben, warum ich Sachen wie gemacht habe und ich weiß es noch, es ist in mein Gedächtnis gebrannt, dass ich darin geschrieben habe, dass ich einen nüchternen, schlichten Stil verwende. Und das war halt, weil ich mir dachte, ja, wenn das nur zwei Worte sind und nicht zehn, die das sagen, dann ist es schlicht und nicht blumig. Weil blumiger Stil ist, dass da ganz viele von diesen bombastischen Worten sind. Aber nein.
Okay.
Nein. Es ist auch blumiger und bombastischer Stil, wenn man in Superlativen schreibt. Und ich habe jetzt nicht die ganze Zeit in Superlativen geschrieben oder so, aber das war schon blumig. das war schon ziemlich blumig. Mein Stil ist jetzt auch immer noch ziemlich blumig und irgendwie mit so einem lyrischen Touch, der mir einfach sehr gut gefällt. Und ich akzeptiere das jetzt einfach. Ich habe das akzeptiert. Dass mein Stil ist wortreicher geworden und dabei vielleicht nicht weniger blumig. Aber ich akzeptiere, ich habe erkannt, dass mein Stil früher hatte ich hatte einen blumigen Stil. Das ist einfach, ja, so ist das. Aber das ist ja auch in Ordnung.
Ja, ich fand das interessant. Ich habe mich mit einer Bekannten unterhalten, die nicht wirklich viel von mir gelesen hat. Ich glaube, das war eine Kurzgeschichte oder so.
Aha.
Aber die halt auf dem Autismus-Spektrum ist.
Aha.
Und die mich dann gefragt hat, ob ich eigentlich auch schon mal so einen Test gemacht habe, weil sie meinte, ich schreibe teilweise wie jemand, der auf dem Autismus-Spektrum ist. Und sie meinte okay. Das wirklich positiv. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch. Naja, weil sie meinte, ich habe sie Tendenz. Und als sie das sagte, ist mir das selber auch aufgefallen,
aha,
dass ich halt sehr viele Adjektive verwende.
Okay.
Und das wusste ich über meinen Stil immer schon. Ich liebe Adjektive. Ich bin so ein bisschen besser geworden darin, die Doppelten und Dreifachen in Beschreibungen rauszuschmeißen,
aha,
weil es halt manchmal auch einfach redundant ist, wenn man so ein bisschen zu sehr verliebt in Adjektive ist. Aber
aha,
ich liebe halt Adjektive. So, und das wird sich in meinem Stil auch nie ändern. Aber sie meinte, sie hätte das tatsächlich irgendwie eher so assoziiert mit Leuten, die auf dem Autismus-Spektrum sind, weil die halt nicht einfach sagen, er schlug mit der Faust auf den Tisch, sondern die halt wirklich diese Beschreibung verwenden, er schlug wütend mit der Faust auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich muss das jetzt natürlich von ihr halt übernehmen, dass sie halt meinte, für sie ist das halt hilfreich, weil es halt eine etwas detailliertere Beschreibung ist, die ihr diese Befindlichkeit dieses Charakters halt irgendwie begreifbar macht, weil, ne, sie ja meinte, sie hat halt so ein bisschen, also bei ihr drückte sich halt irgendwie diese ihre Neurodiversität halt so ein bisschen so aus, dass sie halt alleine aus der Beschreibung von Gesten halt oft nicht wirklich genug Nuancen halt irgendwie rauszieht,
ja.
Um zu wissen, okay, ist der jetzt ungeduldig? Ist der sauer? Ist der irgendwie gelangweilt? Warum tut er das jetzt?
Mhm.
Ne, weil aus all diesen verschiedenen Gründen könnte man auf den Tisch hauen.
Ja.
Und ich fand es halt irgendwie ziemlich lustig, weil ich halt meinte so, also ich glaube nicht, dass ich irgendwie auf dem Spektrum bin. Das würde mich arg überraschen.
Mhm.
Aber ich bin halt sehr verliebt in Adjektive. Und das war halt für mich aber so ein Moment, wo ich mir dachte, hey, das ist doch schön.
Ja.
Ihr gefällt das umso besser, weil ich gerne Adjektive verwende. Und wem es halt nicht gefällt, dem muss es ja nicht gefallen. Aber zumindest habe ich jetzt schon mal zwei Gründe. Einfach einmal, weil es mir gefällt und einmal, weil sie es damit besser versteht. Ist natürlich eine anekdotische Referenz, aber ist ja egal. Um halt zu rechtfertigen, dass mein Stil so sein darf, wie er sein darf.
Ja. Ja, nee,
wenn man so ein Rechtfertigen bräuchte, was man natürlich nicht tut, aber...
Ja, nee, das ist doch toll, wenn du von ganz allein sowieso schon so ein bisschen mehr Zugänglichkeit für neurodiverse Menschen in deinen Texten drin hat, ohne dass du dazu irgendwas anders machen musst.
Ja, also wie gesagt, anscheinend ist es einfach so, dass ich gerne irgendwie beschreibe, wie Leute so drauf sind. Und wie gesagt, ich attributiere das zu meiner persönlichen Vorliebe für das Adjektiv an sich.
Mhm.
Ja, bin halt irgendwie durch dieses Gespräch, halt, das ist jetzt auch nur so eine kleine Anekdote am Rande, aber bin halt durch dieses Gespräch dann halt auch so ganz froh gewesen, dass ich halt so durch diese ganze präskriptive Schreibtipps-Literatur, die ich dann zwischendurch immer mal so am Rande konsumiert habe, dass mich nicht dazu gebracht hat, irgendwie meinen Stil so anzupassen an das, was der Standard angeblich ist.
Ja, ich meine, so Adjektive wie er schlug wütend auf den Tisch, das ist ja dann, geht ja dann wieder in die Richtung Tell.
Ja.
Und da ich glaube eher, dass es deshalb kritisiert werden würde und weniger, weil es ein Adjektiv ist. Aber ja, das ist, haben wir nicht irgendwie kürzlich in der letzten oder vorletzten Folge oder so auch schon mal nochmal darüber gesprochen mit Accessibility und so, dass halt so ein bisschen mehr Tell halt Leuten, die Probleme mit emotionalen Nuancen und Körpersprache, nonverbaler Kommunikation haben, dass das einfach super hilfreich ist, um den Text aufnehmen und verstehen zu können, wenn da einfach ein bisschen mehr emotionales Tell bei ist.
Ja, und wie gesagt, ich habe das jetzt nicht aus irgendeinem Grund so gemacht, ich schreibe einfach so.
Ja.
Und mir gefällt das halt auch so. Und da ist es halt irgendwie auch so ein bisschen so das Ding, was halt so der blumige Stil und sowas, das hat ja immer so ein bisschen dieses Geschmäckle von so, das soll man nicht machen, weil es ist halt, weiß ich nicht, vielleicht ist Hemingway das schuld mit seinem, wenn der Satz länger als 5 Worte ist, dann ist er nutzlos oder so. Aber ich habe halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das eine lange Zeit halt so ein Trend war, halt Leuten zu sagen, nee, jedes Tell ist halt irgendwie böse und jedes Adjektiv ist halt irgendwie zu viel und jede Inquit ist halt irgendwie, die nicht sagte, ist halt irgendwie Fanfictionie und wo ich mir dann denke, ja, zum Glück war ich immer irgendwie tatsächlich nach meiner, vielleicht auch durch meine sehr naive Jugendzeit arrogant genug, um mir zu denken, das ist mir scheißegal, ob du das denkst. Ich schreibe das so, wie ich das möchte, weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn mir das gefällt, dann wird's halt auch irgendwie anderen Leuten gefallen. Und 90% von Lesenden werden wahrscheinlich nicht mal drauf achten.
Ja.
Ehrlich.
Ja.
Weil ich achte auch sowas meistens auch nicht, wenn ich zum Spaß irgendwas lese. Warum sollten das dann andere Leute? Also so dieses obsessive Überanalysieren von Stilelementen, das ist halt nur bis zu einem gewissen Grad wirklich hilfreich.
Ja, und ich meine, es gibt auch einen Unterschied zwischen Tell und Tell. Das eine Tell ist irgendwie, dass da irgendwie mal ein Wort drin ist, das oder eine Formulierung ein bisschen mehr Tell als Show ist und dann hast du irgendwie Leute, die dir seitenweise erklären, dass ja die Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren so und so ist und ansonsten sieht man aber nichts von dieser Beziehung. Und ich würde sagen, dass das ist doch durchaus eine Liste gibt, auf der gewisse Tell-Sachen deutlich weiter oben stehen als andere.
Und ja, ich meine, wir haben ja auch eine Folge dazu gemacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch sehr oft darauf hingewiesen haben, dass alles irgendwie krampfhaft immer nur zeigen zu wollen, halt auch zu einem Konvolut führt, das nicht mehr lesbar ist. Weil irgendwann muss es auch einfach mal okay sein, zu sagen, der Mond scheint.
Jupp.
So. Wir haben so ein bisschen so Mixed Bag in dieser Folge. Wir haben so ein paar ewige Weisheiten, wir haben so ein bisschen Motzereien, wir haben so ein bisschen Fangirling. Ich finde, ich hab gerade Spaß. Das ist interesting.
Ja, mach doch gleich mal weiter mit Pärchenkram.
Ja, das ist halt nur so das ist halt auch nur so eine anekdotische Referenz, aber ich war halt lange davon überzeugt, dass der Rosenfriedhof eine Romance ist. Und war so ein bisschen irritiert davon, dass Leute irgendwie meinten, naja, aber es sterben ja am Ende alle. Und ich dachte, ja, ist das doch bei Romeo und Julia auch so. Bis ich dann irgendwann feststellte, so ja, nicht jede Geschichte, die irgendwie ein Subplot hat, in dem es halt irgendwie darum geht, dass zwei Leute ineinander verknallt sind, muss halt irgendwie als Romance gelabelt werden. Und seitdem habe ich es halt als Historienroman irgendwie umgegenret in meinem Kopf, weil es ist halt immer noch, es ist wie viele meiner Geschichten ein seltsames Hybrid-Genre-Ding, aber es ist auf jeden Fall keine Romance, weil es sterben definitiv so viele Leute. Und wie gesagt, das hatte halt auch so, das kam halt auch so aus einer prinzipiellen Fehleinschätzung, wie halt solche Dinge wie Genre-Kategorisierungen funktionieren und wie man sowas einordnet und so. Und ich meine, ich bin heutzutage immer noch nicht grandios darin, meine Geschichten in irgendwelche Genres einzupassen. Ich sehe da auch nur bis zu einem gewissen Grad irgendwie Sinn dahinter, das zu tun. Mhm. Aber ja, das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich sehe das Argument und ich habe tatsächlich eingesehen, dass ich sehr wenig Ahnung sowohl davon hatte, was Genre überhaupt ist, als auch was Romance ist.
Aha.
Als dass ich mir nicht weiter anmaße, irgendwie das besser zu wissen als die Leute, die halt wissen, was sie lesen wollen. Von daher, ja, ja, das ist so ein bisschen ja, manchmal.
Ja, als
manchmal muss man auch einfach einsehen, dass man irgendwie doof war.
Ja. Na, ja, ich habe seinerzeit das Kunstwerk, also das war irgendwie genremäßig, ist es schwer einzuordnen. Ich habe jetzt vor einer Weile so ein bisschen missmutig anerkannt, das ist wahrscheinlich irgendwie neben literarischer Literatur, was ich aber irgendwie weiß ich nicht. Dazu ist es irgendwie nicht allgemein genug, habe ich das Gefühl. Das einzige Genre, was jetzt so irgendwie noch passen würde, ist halt Romance, halt so extremely slow burn. Irgendwie Adversaries to Lovers, so. Romance ist und ja, aber ich tue mich auch sehr, sehr schwer mit Genre, weil ich halt auch, so wie du, auch nicht wirklich auf Genre schreibe. Und entsprechend am Ende kommt halt so ein komisch geformtes Baby dabei raus. Und jetzt ja, ich weiß, nun. Okay, welche Spezies ist das jetzt? Es hat Fell, aber es hat auch Schuppen, genau. Es hat einen Schnabel und legt Eier, aber es gibt auch Milch. Es könnte ja, also die eierlegende Wollmilchsau sein, aber.
Ja, also meine Geschichten sind literarische Schnabeltiere. Ich finde, das klingt auf der einen Seite klingt das total niedlich und auf der anderen Seite ist es irgendwie wahr.
Ja, auf jeden Fall. Aber nächsten Punkt.
Ja, mach mal.
Okay, nächster Punkt ist von mir. Und ich dachte früher mal, dass alles, was Charaktere tun oder denken, muss erklärt werden und total verständlich sein.
Also quasi Subtext ist für Feiglinge, ja?
Nee, nicht wirklich. Und es ist vielleicht auch eher, na, vielleicht sollte ich das Thema ein bisschen umformulieren, das nicht muss erklärt werden, sondern muss verständlich sein.
Okay.
So, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals dazu geneigt hätte, die Handlungen und Gedanken meiner Charaktere tot zu erklären. Sie sind halt schon im Allgemeinen sind sie sich ziemlich bewusst, was sie tun und wollen und fühlen und so. Und das ist, denke ich mal, bei Buchcharakteren per se so, weil sonst ist es ziemlich schwierig, das zu schreiben.
Ja.
Aber es gab halt einfach immer mal wieder in meiner Geschichte so Punkte, wo es irgendwie super schwierig gewesen wäre, wirklich Leuten, die nicht dieser Charakter sind, verständlich zu machen, was gerade in diesem Charakter vorgeht, weil der Charakter es auch selber nicht wirklich versteht. Und da sind dann halt einfach irgendwie komische Assoziationen. Und dann ist halt irgendwie, ist das halt komisch und flatterhaft und ja, wie kommt er jetzt auf diese Idee? Aber er kommt halt an dieser Stelle, kommt er halt auf diese Idee und das denkt er halt da und das fühlt er halt da. Und wenn man das nicht verstehen kann, dann versteht man es halt nicht. Du musst nicht alles verstehen. Du kannst alles essen.
Man kann es doch einfach mal hinnehmen.
Genau, du kannst alles essen, aber du musst nicht alles wissen. So, in dem Sinne so ein bisschen. Und ich bin, aber das ist so ein bisschen noch vorher da, ist, dass ich möchte meinen Charakteren auch gewisse Geheimnisse lassen. Dass so manche Dinge ich einfach eben nicht verrate und nicht erzähle und selber auch gar nicht weiß. So, dass meinen Charakteren irgendwie, weil es mir das Gefühl gibt, dass sie so ein bisschen realer sind, wenn da schon auch noch so ein bisschen sowas ist zwischen weißt du, so ein Rest von Scham. Wenn ich schon fast alles weiß und die schmähdigsten Momente, alles weiß ich. Aber das ausgerechnet, das muss ich jetzt nicht auch noch wissen. So.
Ja, das stimmt. Da hatte ich letztens irgendwie erst noch so einen Punkt, als ich in meinem Worldbuilding-File war, wo ich halt auch dachte, ich glaube, der Grund, warum ich irgendwie vieles an Worldbuilding und auch irgendwie an anderen Dingen in meinen Geschichten gerne pense, ist halt einfach so, dass ich mich nicht in die Verlegenheit bringen will, in so Löcher zu fallen, wo ich mir wirklich Gedanken mache über Dinge, die für die Geschichte völlig irrelevant sind. Mhm. Weil auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie ganz nett, darüber zu spekulieren, so ja, okay, wie, also ne, um jetzt mal beim Worldbuilding-Aspekt zu bleiben, wie funktioniert denn jetzt halt irgendwie diese soziale Struktur, mhm, oder wie funktioniert denn jetzt dieser Handelsweg, so dieser Warenaustausch, so spannende Sachen. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, man bringt sich damit in so ein Informationsmanagement-Dilemma, weil je mehr man sich ausgedacht hat, desto mehr muss man ja irgendwie sich selber zurückhalten, auch um das dann nicht alles unterbringen zu wollen. Mhm. Ne, weil man hat jetzt halt diese tollen Ideen und all diese interessanten. Und bei Charakteren ist es bei mir halt oft auch so. Ich meine, da hatten wir ja in der Beta-Folge drüber gesprochen, als wir über die Versammlung gesprochen haben. Ich hatte mir halt so viele Gedanken gemacht über die Backstory von meinen Charakteren, dass ich das alles unterbringen wollte auf den ersten 50 Seiten. So ein Bläh. Mhm. Weil es teilweise auch einfach völlig irrelevant war. Das musste man halt einfach an der Stelle über diese Leute einfach gar nicht wissen. Also entweder konnte man es später noch irgendwo einbauen oder vielleicht auch gar nicht, weil ich empfinde halt Charaktere, die ich selber als lesender Mensch halt in Büchern begegne, ich empfinde die so auf Freundschaftsbasis. Ich muss nicht wissen, wie die ohne Unterhose aussehen, wenn das gerade nicht relevant ist.
Ja.
Von daher kann ich das gut verstehen. Ja, aber ich kam halt auf dieses, ne, also manchmal hat man ja so ein bisschen auch die, also zumindest ist das bei mir so, manchmal hat man ja auch so ein bisschen die Angst, dass man nicht richtig verstanden wird und dass die Leute den Subtext nicht kapieren. Und dann kommt man halt auch schon mal in so eine Übererkläreritis. Deswegen war das so meine erste Assoziation.
Ja, was ich an der Stelle auch noch, was mir gerade noch einfällt, ist, weil ich gerade beim Überarbeiten habe ich eine Stelle rausgeschnitten, die ich eigentlich dachte, das ist ja cool, weil dann kriegt man die Information und kann irgendwie dann so nach und nach. Aber eigentlich ist diese Information unnötig. Und das heißt, dass es jetzt unter Umständen kann es bis zum Anfang des dritten Akts dauern, bis man diese Andeutung, die im zweiten Kapitel gemacht wird, dann auch tatsächlich mal versteht. Und das finde ich irgendwie schön, weil so ein Stück weit möchte ich schon auch, dass mein Buch so ein bisschen mehr oder weniger absichtliche Goodies für Leute hat, die das wirklich intensiv lesen und dies mehrfach lesen, damit halt auch, ich meine, beim zweiten Mal lesen sieht man bei jedem Buch irgendwie mehr als beim ersten Mal und hat irgendwie so im Nachhinein Erkenntnisse. Aber so dieses gewisse Sachen einfach nicht sofort zu erklären, sondern nur die Puzzleteile, die für die Erklärung notwendig sind, halt dahin zu legen, wo sie halt von den Charakteren von sich aus organisch hingelegt werden. Und dann kann sich die Leserschaft das halt, oder auch nicht, wie sie möchte, sich beim zweiten Lesen irgendwie so zusammensammeln. Und das ist... Das hat mir, glaube ich, auch noch so ein bisschen geholfen, da loszulassen und Sachen nicht sofort zu erklären und so ein bisschen offen zu lassen und nicht alles irgendwie wirklich auszubuchstabieren. Weil ja, ich stelle mir vor, dass das schön ist, ein Buch zu lesen, das man irgendwie cool gefunden hat und sich dachte so, das ist nicht schlecht. Und dann liest man es zum zweiten Mal und stellt fest so, oh, jetzt verstehe ich. Das denke ich mir, das fände ich schön, wenn ich es schaffen würde, ja, dass der einen oder anderen Leserin zu beschweren.
Ja, also ich mache das oft nicht absichtlich, aber das sind halt auch so, also ich habe definitiv immer so zwei Sachen, ne? So zum einen die Sachen, bei denen ich mir denke, ja, okay, die Verbindung stellt man wahrscheinlich erst her, wenn man es zum zweiten Mal liest, aber das ist halt auch das, also ne, das ist halt auch der Grund, warum ich halt, also ohne das jetzt jemandem absprechen zu wollen, aber wenn Leute mir sagen, ja, nee, ich lese Bücher nur einmal, weil dann weiß ich ja, was passiert, das ist meinem Wesen sehr fremd.
Ja.
Ich denke so, darum geht's nicht. Also mir zumindest geht's darum nicht. Deswegen bin ich nicht spoilerbar. Deswegen kann ich mir vorher eine Wikipedia-Zusammenfassung von einem Film durchlesen. Und das führt nicht dazu, dass ich den Film dann nicht mehr sehen will, sondern dann will ich ihn eigentlich meistens umso mehr sehen, weil dann kann ich mich ja jetzt darauf konzentrieren, wie das passiert und ob das gut aufgebaut ist.
Ja, ja, vor allem brauche ich dann irgendwie nicht bis zum Ende zu warten, um zu sehen, so, das Ende ist ja echt ätzend, sondern ich lese das schon in der Wiki und dann brauche ich den Film gar nicht erst zu gucken. Weiß, dass ich den überhaupt nicht mögen werde. Naja, aber halt auch Filme, die ich mir dann angucke oder Bücher, die ich lese. Und ich meine, ne, Dracula ist zumindest, was mich angeht, ist Dracula so ein Zweitlesebuch. Weil beim ersten Mal habe ich es nicht zu Ende gelesen, weil ich es irgendwie langweilig fand. Und dann beim zweiten Mal habe ich so, ne, Jonathan Harkers Tagebucheinträge und dachte mir so, oh, der kleine Jonathan, oh, sein Tagebuch, oh, juhu. Und das war irgendwie auch so ein Erkenntnismoment, dass ich mir dachte so, okay, dass dieser Anfang der Geschichte macht dann Spaß, wenn man die Leute schon kennt und sich freut, sie wiederzusehen. Und dass ich mich irgendwie gefreut habe, diese Leute wiederzusehen, das hat halt der Anfang des Buches dann doch erreicht, obwohl ich es nicht bis zu Ende gelesen habe. Also, ja, und jetzt ist Dracula mein Lieblingsbuch. Oder eins meiner Lieblingsbücher, obwohl das, ich weiß es, ist schwer zu sagen, aber es ist mein Lieblingsbuch. Oh Gott,
liebe Dracula. Ja, also das ist so das eine, dass ich mir immer denke, es gibt halt immer Dinge, die einem beim zweiten Mal lesen wahrscheinlich irgendwie klarer werden. Und ich habe auch in den meisten Geschichten, die ich schreibe, habe ich so ein Fanfiction-Ding drin, wo ich mir denke, also so irgend so ein Punkt, wo ich mir denke, also wenn irgendwer tatsächlich mal Fanfiction schreiben würde, dann wahrscheinlich darüber, weil ich habe weder die Zeit noch den Platz in dieser Geschichte, das irgendwie auszuarbeiten, aber man könnte da irgendwie nett drüber spekulieren. Ne, weiß ich nicht, was halt so die Hintergrundgeschichten von irgendwelchen Charakteren sind oder irgendwie wie das irgendwie weitergegangen wäre, wenn, ich meine, das sind ja so die Fanfiction-Dinger, ne? So.
Ja, und what if, ich kann kaum erwarten, dass ich mal irgendwann eine Fanfiction lesen darf, in der Louis und Anjali ein Happy End bekommen.
Ja. Ne, aber es ist halt, das finde ich halt auch irgendwie, das finde ich auch immer ganz schön. Wie gesagt, deswegen ist es mir halt recht, also meiner Wesensart ist es halt recht fremd zu sagen, wenn es mich nicht mehr überrascht, was passiert, dann ist es langweilig. Aber, ne, wie gesagt, es gibt halt unterschiedliche Herangehensweisen, aber.
Ja.
Weil ich halt nicht so lese und auch nicht so konsumiere, schreibe ich halt auch nicht so. Deswegen haben meine Bücher auch keine großen dramatischen Twists, weil das ist nämlich das Einzige, was tatsächlich irgendwie so Bücher wahrscheinlich spannend macht, die man nur einmal lesen will. Weil wenn man weiß, was passiert, also zumindest ist das bei mir bei Thrillern so, weswegen ich nie ein Thriller-Leser werde, dass ich immer so das Gefühl habe, bei den meisten Thrillern wird halt der ganze Augenmerk wird halt auf dieses Bam 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 am Ende gelegt. Die Charaktere sind unterentwickelt, der Plot ist unterentwickelt, das Setting ist meistens auch nur so gerade so eben das, was man braucht, um halt diesen Twist-Moment zu erreichen.
Weil
das ist das, worum es geht.
Und dann ständig irgendwie dieser Versuch, als ging es beim, dass es beim Schreiben darum geht, dass Leute möglichst oft sagen so, das hatte ich jetzt aber nicht erwartet. Ich will so denken, ja, und
das ist mir halt einfach egal, weil ich werde im Zweifelsfall vorher die Wiki-Zusammenfassung gelesen haben.
Ja, und vor allem,
wenn dein ganzes Buch halt wirklich nur daraus besteht, dass ich mich überraschen lassen muss darüber, was passiert.
Vor allem, dass das, halt was am Ende tatsächlich passiert ist, nichts mit dem zu tun hat, was dir vorher vorgegaukelt wurde, das ganze Buch über, das passiert wäre. Sodass die Geschichte, in die du dich rein investiert hast, die am Ende gesagt wird, haha, das ist gar nicht so passiert, das war ganz anders. Und ich fühle mich dann nur beraubt.
Das kommt dann auch erschwerend hinzu.
Und ich finde die Geschichte dann spannend, wenn ich Dinge befürchten kann, die passieren könnten. Aber wenn ich dieses Buch lese und weiß, okay, diese Autorin hat sich total Mühe gegeben, dass ich das, was tatsächlich passieren wird, nicht erahnen kann, kann ich es auch nicht befürchten. Und entsprechend ist es nicht spannend, weil Spannung kommt aus Befürchtung von negativen Dingen. Und das ist einfach,
wem das gefällt oder ne, wer das gerne mag, das ist alles völlig in Ordnung. Aber
ja,
ich kann das halt in meinen Geschichten nicht umsetzen, weil es mir halt einfach auch selber nicht gefällt. Und ich kann nichts schreiben, was ich selber nicht gerne lesen will. Das ist einfach nicht möglich. Also vielleicht können das andere Leute, aber mir persönlich. Ich wüsste auch nicht, was der Sinn ist, weil ich meine, ich verdiene damit nicht meine Kohle, ich verbringe damit meine wertvolle Freizeit. Also will ich was machen, das mir Spaß macht.
Genau.
Anyway, ist jetzt irgendwie ziemlich weit davon weg, wo wir eigentlich herkamen.
Wo kamen wir denn eigentlich her? Ach so, Charaktere müssen verständlich sein.
Also das war eigentlich ein Subtext, ist was für Feiglinge Tangent, den ich angefangen habe. Und dann haben wir uns sehr weit entfernt.
Okay.
Dann mache ich mir jetzt mal kurz meinen letzten Punkt, ja?
Ja.
Das hatte irgendwie so ein bisschen was, also das hatte auch so ein bisschen was damit zu tun, dass so Sachen über zu erklären und so, dass mir halt jetzt auch in der letzten Korrektur irgendwie verstärkt aufgefallen ist, die ich gemacht habe, weil ich das anscheinend vor 5 Jahren noch nicht komplett abgelegt hatte.
Aha.
Dieses Mindset, dass Monologe und Gedanken von Figuren müssen immer in Ich-Form sein, auch wenn das ein Third-Person-Narrator ist.
Okay.
Ich weiß nicht, woher ich diese Überzeugung hatte. Also prinzipiell ist es ein Feature in meinen Geschichten, dass die Leute sich immer mit irgendwelchen Stimmen in ihrem Kopf unterhalten. Die sind alle so ein bisschen, die sind alle so ein bisschen so wie ich. Ne? So die Gedanken, die sie so in ihrem Kopf haben, sind halt so, dass man sich mit ihnen unterhalten kann.
Mhm.
Das muss einem nicht gefallen, aber das ist halt so. Aber ich war halt früher davon überzeugt, dass halt Monologe in Ich-Form sein müssen, weil man denkt ja nicht von sich selbst in der dritten Person, habe ich mir so gedacht.
Okay.
Das war so ein bisschen anstrengend und das führte dann halt auch irgendwie so dazu, dass ich einen sehr schwierigen Umgang mit Filterworten hatte. Also wir haben schon öfter über Filterworte gesprochen und das, also prinzipiell sind Filterworte auch so ein Ding, wo ich der gängigen, das darfst du niemals unter keinen Umständen jemals verwenden, präskriptiven Schreibtipp-Fraktion halt vehement widerspreche.
Mhm.
Was für mich auch was damit zu tun hat, dass dieses, ja, aber wenn du sagst, der Charakter empfindet das so, dann kann ja der Leser sich nicht einbilden, er wäre der Charakter, funktioniert für mich überhaupt nicht. Weil diese Art von Realitätsverschiebung findet in meinem Kopf nicht statt. Ich lese diese Geschichte nicht, als würde sie mir passieren. Und wenn das bei euch so ist, ist fein. Aber nee. Ich lese diese Geschichte, die diesem Charakter zustößt. Und wie gesagt, bin halt mit fiktionalen Charakteren, die mir in Geschichten begegnen, eher so auf so einer Freundschafts-Buddy-Ebene. So.
Ja.
Ne, und möchte das, also quasi erzählt mir ein guter Freund, was ihm widerfahren ist. Und dann denke ich mir ja auch nicht, oh mein Gott, ich bin jetzt selber in dieser Situation. Also, nee. Also, anyway, lange Rede, kurzer Sinn.
Die Körpertausch-Episode.
Ja, Körpertauschen funktioniert für mich überhaupt nicht. Und deswegen war ich halt irgendwie immer so, ja, aber ich muss ja prinzipiell ab und zu mal meine Perspektive zentrieren. Ich muss ja irgendwann mal sagen, warum ich jetzt diesen Sinneseindruck beschreibe. Welcher Charakter diesen Sinneseindruck jetzt gerade beobachtet.
Mhm.
So. Davon bin ich auch weiterhin überzeugt, dass das ab und zu sehr wichtig ist, mal festzupinnen, wo ist denn jetzt meine Kamera gerade? Ne? So mit wessen Charakter dreht die sich denn jetzt gerade? Wo sind wir denn jetzt? Ich habe aber festgestellt, dass ich früher anscheinend mal der Meinung war, jeder einzelne Sinneseindruck bräuchte ein Filterwort. Und da, das finde ich heutzutage irgendwie so ein bisschen schwierig, weil das führt halt zu einer, zu so 12.000 passiven Formulierungen. Wo halt irgendwelche Köpfe, Augen oder sonst irgendwas tun. Und ich denke, das klingt halt so, als wären das so frei fliegende Körperteile, die irgendwas machen. Ja,
oder ist jetzt vielleicht ein bisschen. Da gibt es H.P. Lovecraft hat sich das eine oder andere Mal sehr unglücklich an Satire und Humor versucht. Und er hat auch so eine Geschichte geschrieben, wo irgendwie er das wörtlich genommen hat mit ihre Augen fielen auf seine Knie.
So. Ja. Ja, ich hab sogar die Augen meines Vaters. Topper, du das weg, das ist ekelhaft. Ja, ja.
Oh Gott, den habe ich auch so ewig nicht mehr gesehen. Wie hieß der Film noch?
Hot Shots,
oh Gott. Ah, den muss ich nochmal gucken.
Grundlegendes Curriculum für jeden Popkultur interessierten Menschen.
Naja, anyway, zumindest wenn es um die 80er geht.
Ich habe also festgestellt, dass meine prinzipielle Verweigerungshaltung demgegenüber, dass ich nie Filterworte verwenden darf, dazu geführt hat, dass ich quasi in jedem Satz eins hatte. Und das ist halt irgendwie so, weil es ist halt, es ist dann auch so ein bisschen übererklärt. Ne, wenn du einmal irgendwie etabliert hast, dass wir jetzt irgendwie hier stehen und dieser Charakter guckt jetzt auf irgendwas und dann wird das halt beschrieben, dann muss da halt nicht, dann muss da nicht in jedem folgenden Satz auch nochmal erklärt werden, dass es dieser Charakter ist, der das jetzt beobachtet, weil das haben wir jetzt einmal etabliert, das haben wir jetzt festgehalten. Und erst wenn sich das ändert, können wir das nochmal festhalten, dass sich das jetzt geändert. Und da so, aber das finde ich, sind halt schon so Dinge, das ist halt schon so ein bisschen advanced. Also ich bin durchaus davon überzeugt, dass die Dinge, mit denen wir in dieser Folge angefangen haben, sind halt so noch sehr stark unter dem, also zumindest bei meinen Punkten war es halt so eine Progression, ne, so von komplett Anfänger, Fehleinschätzungen und jetzt geht's halt wirklich eher so in diese Zeilenkorrektur-Feinheiten rein, die ich trotzdem heutzutage ein bisschen witzig finde, aber wo ich mir dann doch denke, so, naja, gut, aber um das halt irgendwie einzusehen, muss es so halt auch erstmal irgendwie 95.000 Stunden üben. Ne, also das sind jetzt halt nicht mehr so diese Dinge, wo man sofort drauf guckt und sich denkt, so, Alter, wie konntest du denn das annehmen? Sondern das sind jetzt halt für mich dann schon so diese Feinheiten, wo ich mir denke, ja, okay, jetzt, wo ich den Scheiß 10 Jahre mache, fällt mir das halt irgendwie auf, dass das nicht so, dass sich das nicht so flüssig liest, also mache ich das jetzt irgendwie anders. Aber es hat halt nicht mehr so denselben Stellenwert. Wie würdest du das sehen?
Ja, ich meine, wenn man so, man kommt ja irgendwann, nachdem man so das Gröbste ausgebügelt hat, was man selber irgendwie an Schreiben überhaupt nicht leiden kann und der Meinung ist, dass das irgendwie für einen selber objektiv gut, schlecht ist, dann bleibt ja irgendwann nur noch so Kleinzeug übrig, wo man sich überlegt, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Ich meine, es ist Geschmackssache. Wohin fällt mein Geschmack? Ja, und halt auch so die Punkte kommen, an denen man, ne, wie ich zu meinem ein bisschen blumigen Stil, man halt dazu steht, okay, ja, so schreibe ich halt, so ist das halt. Das ist, ja, schön, wenn es dir nicht gefällt. Es gibt so viele andere Autorinnen auf der Welt, die anders schreiben. Es wird dir bestimmt jemand unter die Finger kommen, der das irgendwie mehr so macht, wie es dir gefällt, dass du auch glücklich sein kannst und was Gutes lesen kannst und so.
Ja, das ist halt, glaube ich, auch, ne, ich meine, da haben wir ja auch in der in den letzten beiden Folgen irgendwie und vor allen Dingen, glaube ich, in der letzten Folge sehr lange drüber gesprochen. Man kann halt den Anspruch haben, irgendwas zu produzieren, was allen gefällt, aber es ist so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung zum Scheitern. Weil
ja, das ist die Anleitung zum Unglücklichsein, zu versuchen, alle Leute so glücklich zu machen. Damit macht man definitiv sich selbst sehr, sehr unglücklich.
Ja, ne, es ist halt auch so ein Ding, dass man irgendwie mit wachsender Erfahrung halt irgendwie feststellt. Ne? Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass wir da letzte Folge drüber gesprochen haben, so wie man damit umgeht, dass es immer Menschen geben wird, die nicht mögen, was man tut. Und man sich denkt, ja. Ich mag so viele Bücher von anderen Leuten nicht. Warum sollte es mir besser ergehen?
Ja. Ja.
Ja, so ist das. Möchtest du noch ein Abschlusswort irgendwie formulieren, das ein bisschen positiver ist?
Ein Abschlusswort? Naja, ich meine, dass wir jetzt wissen, dass wir irgendwie irrigen Annahmen zum Opfer gefallen sind, bedeutet ja, dass wir es jetzt besser wissen. Das heißt, wir sind lernfähig und wir haben dazugelernt und wir sind sogar in der Lage zu formulieren, was wir vorher dachten und warum das irgendwie nicht so geil war und warum wir jetzt anders denken und so. Also ja, zu wissen, dass man einen Fehler gemacht hat, bedeutet, dass man weiß, man hat einen Fehler gemacht und das bedeutet, dass man es jetzt besser weiß als damals, als man den Fehler gemacht hat. Und von daher ist es gut zu wissen, dass man Fehler gemacht hat, auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt, wenn man sich denkt, oh, ich habe den Fehler gemacht, wie konnte ich nur, oh nein. Aber man wird halt irgendwie, wenn man geboren wird, ne, da weiß man überhaupt gar nichts. Und alles andere muss man irgendwie dazulernen. Und man kann sich halt nicht immer aussuchen, wann man welche Dinge lernt und in welchem Zusammenhang. Und man sollte einfach nur froh und dankbar sein, dass man sie gelernt hat. Und ja, aber es ist schwierig.
Glaubst du, dass es so ein Perpetuum mobile ist? Wäre jetzt so meine philosophische Abschlussfrage. Also, dass man immer, also, dass man eigentlich für immer und immer und immer irgendwie Texte, die man vor 5 Jahren verfasst hat, irgendwie nochmal komplett überarbeiten wollen wird, weil man sich halt irgendwie weiterentwickelt hat? Oder glaubst du, dass diese Lernkurve irgendwann so ein bisschen abflacht? Also nicht, dass sie aufhört, aber
ja,
dass
also
es irgendwann so ein bisschen weniger krass wird?
Ich würde sagen, dass so große Sachen wie irgendwie Charakterentwicklung und Flugbahnen und Pacing und Spannungsaufbau, würde ich sagen, das hat man, glaube ich, irgendwann so weit drauf, dass man es merkt und dass man, wenn die Beta-Leser sagen irgendwie, das war jetzt so ein bisschen langweilig oder ach, das ging mir viel zu schnell, dass man weiß, woran es liegt und dann es entweder ändern kann oder sich eben bewusst dazu entscheidet, nee, das lasse ich jetzt so. Und dass halt solche größeren Dinge nicht mehr passieren, weil man es einfach drauf hat. Aber die eigenen Wertvorstellungen ändern sich so ein bisschen und dass man irgendwie nachher vielleicht drauf guckt und sich denkt so, diese Beziehung war vielleicht doch ein bisschen toxischer, als ich das eigentlich beabsichtigt hatte. Oder da hatte ich aber irgendwie, meine Art zu formulieren hat sich aber doch irgendwie jetzt so ein bisschen geändert und was ich da geschrieben habe, gefällt mir nicht mehr so. Das wird sich, glaube ich, mal, denke ich, nicht vermeiden lassen. Und auch das Erste, was man sieht, wenn man ein Buch aufschlägt, ist ein Tippfehler. Und solche Sachen lassen sich nicht vermeiden. Aber ich denke mir schon, dass man den Punkt erreichen kann, an dem man denkt, so, ja, da ist irgendwie jetzt vielleicht so das Feingravierte an der Oberfläche, würde ich heute nicht mehr so machen, aber das ganze Fahrgestell und die Batterie und der Elektromotor darunter, das passt, das funktioniert, das fährt. Es hat auch Bremsen und Lenkrad und Tacho und Airbag und ja, das finde ich vielleicht heute nicht mehr so hübsch designt, aber es ist ein Auto und es fährt.
So. Ist immer gut, wenn zwei Leute ohne Führerschein Autometaphern verwenden.
Ja. Aber gut.
Ohne, ja.
Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte es vielleicht niemand vermutet.
Ach. Ja, wie gesagt, ich habe ja von meinem Ford Astra schon erzählt. Von daher Das ist immer, genau. Es ist immer die Frage, dass man, es ist immer gut, wenn man aufmerksame Korrekturleser hat, die dann 95.000 Ausrufezeichen Opel darüber schreiben können.
Ja.
Von daher ist auch das immer ein stetiger Lernprozess. Gut, dann erzähle ich noch, was wir nächste Folge machen.
Ja.
Und zwar haben wir nächste Folge so eine kleine Definitionsfolge. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Also ne, wir haben ja über Show, Don't Tell gesprochen. Das haben wir eben auch schon erwähnt. Und Messages und Tropes und bla. Mhm. Und nächste Folge machen wir mal so eine ganze Folge nur zu Tropes, Klischees und Archetypen.
Ja.
Um halt mal so ein bisschen zu definieren, was wir als Unterschiede empfinden. Ich weiß nicht, ob es da eine literaturwissenschaftlich einheitliche Definition gibt. Ich fürchte fast nicht, weil Literaturwissenschaft ist halt einfach so.
Mhm.
Und wir werden ein lustiges Spiel spielen. Es ist also quasi wie eine Jubiläumsfolge, aber mitten im Jahr.
Genau, und ich habe auch schon Tropes zusammengesammelt. Ich bin also schon voll vorbereitet. Ja, das war spannend.
Ja, wir werden aus Tropes spontan lustige Geschichten stricken. Das wird mit Sicherheit witzig.
Ja.
Und da bin ich schon mal sehr gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.